SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Sie ist Single, er ist Single. Sie hat ein fast erwachsenes Kind, er auch. Sie sind beide Kreative, therapieerfahren, leben in der gleichen Stadt und sind voneinander angezogen. Klingt nach einem perfekten Match. Und so stürzen sie auch ineinander, Helena und Levin, im neuen Roman der Schriftstellerin und Kulturjournalistin Elke Schmitter. Doch ganz so einfach, wie es scheint, ist die Sache mit der Liebe natürlich nicht. Welche Unruhe, welche seelischen Kräfte und welche Qualen sie bis heute hervorbringen kann, das lotet Elke Schmitter hier aus, sensibel und en Detail. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch, heißt dieser Roman, gerade erschienen. Darüber spreche ich jetzt mit der Autorin. Willkommen, Elke Schmitter.
Hallo.
Ja, Frau Schmitter, ich habe dieses Buch mit wachsender Faszination gelesen, weil es wirklich sehr genau Seelenbewegungen nachzeichnet, und zwar in einem frischen, würde ich jetzt mal sagen, auch amüsant selbstironischen Ton. Es geht um die alte Geschichte der romantischen Liebe und Liebesqual, aber ganz gegenwärtig im 21. Jahrhundert angesiedelt, im intellektuellen Milieu der Großstadt. Und jetzt könnte man vermuten, diese Geschichte beginnt zeitgemäß auf einer Dating-Plattform. Tut sie aber nicht. Warum?
Na, ich muss sagen, dass ich zu den AutorInnen gehöre, die im Regelfall nicht passgenau über eigene Erfahrungen schreiben, aber schon, sagen wir so, dass ich mich einfühlen kann. Und da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und das sind, glaube ich, auch andere Prozesse. Weil natürlich die persönliche Begegnung, die liefert mehr Daten. Also eine viel größere Datenmenge. Wir sehen, wie sich jemand bewegt, wir sehen die Mimik, wir hören die Stimme. Da geht was anderes los in der Seele. Und man kann sagen, es gibt vielleicht ein bisschen weniger Raum für Projektionen und Fantasien, weil einfach mehr geboten ist gleich am Anfang.
Was hat Sie daran gereizt, diese alte Geschichte oder vielleicht auch herausgefordert, diese alte Geschichte neu zu erzählen, diese Liebesgeschichte?
Ich glaube, drei Faktoren. Das eine ist das, was Kant so schön die Bedingung der Möglichkeit nennt. Das heißt, dass wir, also jetzt ich als deutsche Autorin, in Umständen leben, die es überhaupt gestattet, sich so einem Thema mit Aufmerksamkeit zuzuwenden. Also diese Facetten nachzuzeichnen. Dazu braucht es ja auch seelischen Raum, der nicht besetzt werden sollte von Katastrophen. Ja, also wenn ich in der Ukraine leben würde, hätte ich das Buch natürlich nicht schreiben können. Dann hätte ich andere Dinge zu tun gehabt. Das ist das eine. Das zweite, wir reden über romantische Liebe. Ja, das ist ein Phänomen für Erwachsene. Und auf der anderen Seite kommt natürlich auch die romantische Liebe aus demselben Gefühlsgrund, aus dem jede Art von Liebe kommt. Das heißt, es ist wirklich ein essentielles Thema, was uns lebenslänglich angeht. Und das Dritte ist, das mich interessiert hat, gibt es Veränderungen in der Geschichte, in den Epochen? Lieben wir anders als Menschen vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren oder auch vor 2000 Jahren? Und was bedeutet das dann im Prozess? Was bedeutet, dass wir zum Beispiel mehr wissen über das, was ich im Roman die innere Chemiefabrik nenne? Dass man inzwischen abbilden kann.
Also biologische Erkenntnisse.
Ja, biologisch, chemisch, neurologisch, dass man inzwischen abbilden kann, was das eigentlich bedeutet. Dass es eben Daten gibt, die sagen, wenn man den Geliebten oder die Geliebte trifft, gibt es dieselben Bewegungen im Gehirn wie im Zustand der Panik. Das ist eine schöne Panik, aber die ist es. Und wir wissen natürlich auch über die Psychoanalyse und über die Psychologie viel, viel mehr en Detail über Bindungsverhalten, über Traumata und so weiter. Und mich hat die Frage interessiert, was bedeutet diese Veränderung wirklich?
Und was bedeutet sie?
Ich glaube, sie bedeutet, dass wir nicht nur in unterschiedlichen Sprachen darüber sprechen, verglichen, sagen wir mal, mit der Romantik oder mit der frühen Neuzeit, mit dem 17. oder 18. Jahrhundert oder so. Wir sprechen nicht nur anders darüber, sondern wir denken natürlich auch anders, weil Sprache ja nicht nur ein Transportriemen ist, sondern auch eine Landschaft der Einfühlung. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, die Seele oder das Gemüt oder die Psyche. das ruft ja andere Assoziationen auf und diese Assoziationen sagen auch, was man meint. Das heißt, es gibt natürlich Differenzen und gleichzeitig gibt es Schnittmengen. Also das Elend der Verlassenheit ist das Elend der Verlassenheit. Nur hat man es im 18. Jahrhundert anders ausgedrückt, hat auch andere Dinge damit verbunden und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Und das hat mich interessiert, die Frage, gibt es eigentlich einen Fortschritt oder bleiben die Affekte so unbelehrbar, wie sie immer waren?
Ja, gucken wir uns die Figuren mal ein bisschen an. Helena ist die Erzählerin, sie ist Künstlerin, Levin ist Musikphilosoph. Die beiden lernen sich auf einer Party kennen, eben nicht auf einer Plattform. Sie tasten sich einander an, wir lesen das mit, quasi in Zeitlupe, wie Helena in den Rausch fällt, in den Liebesrausch. Es gibt vorsichtige Textbotschaften, sehr genau beschriebene Blicke, zarte Berührungen, Gespräche. Das erste dreht sich interessanterweise um Narzissmus. Dieser erste Romanteil ist auch eine kleine Fortbildung in Philosophie und in der Freudschen Psychoanalyse. Man lernt in sehr locker, ich würde sagen fast heiter geschriebenen Fußnotenbegriffe wie Unbewusstes, Widerstand, Regression, Projektion, Ozeanisches. Was war Ihre Idee dahinter? Warum diese Fußnoten?
Naja, mir geht es so beim Lesen, ich will eigentlich nicht belehrt werden. Ich möchte nicht wissen, was der Autor sonst noch alles weiß, so ich als Leserin. Wiederum als Autorin ist es doch so, dass ich das Gefühl hatte, manchmal macht man sich quasi dümmer, als man ist, um im Erzählen zu bleiben. Oder es gibt noch anderes, was man sagen möchte. Also habe ich hier eigentlich erst im Schreiben diese Form für mich entdeckt, zu sagen, ja gut, ich organisiere das Buch einfach so, dass jemand, der sagt, ach, ich weiß doch eh, was Regression ist, das nehme ich jetzt so hin. Ich wollte aber andererseits, dass jemand, der anders gebildet ist, der dieses Vokabular nicht so parat hat, das Buch lesen kann, ohne sich dauernd abgehängt zu fühlen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme diese Form und hatte den Ehrgeiz, die Fußnoten so zu schreiben, dass es eben literarische Fußnoten sind, die man gerne liest. Aber man muss sie nicht lesen. Man kann auch einfach sich von dem Erzählfluss tragen lassen und dann geht sich's auch aus.
Die Psychoanalyse spielt eine große Rolle in diesem Buch, würde ich sagen. Ich lese es auch als eine Art Traumabewältigung von Helena, denn die realen Liebesbegegnungen mit Levin enden abrupt nach 10 Tagen. Sozusagen ein finaler Riss in diesem ozeanischen Liebeskokon. Levin zeigt unerwartete Seiten. Würden Sie sagen, er ist nicht liebesfähig?
Naja, was weiß man? Was weiß man überhaupt von sich selber? Oder wenn man jemandem begegnet, das Vertrackte bei der Liebe ist ja, dass sie eben ein empathisches und immer ein gemeinsames Unternehmen ist. Man liebt ja nicht allein, sondern man liebt jemanden, der oder die antwortet. Und dann entsteht etwas Gemeinsames und etwas Einzigartiges. Das ist ja das, was uns so fasziniert. Das ist jedes Mal, wie Heine sagt, ist eine alte Geschichte, doch wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Sie ist eben doch immer neu. Das heißt, wenn eine Geschichte scheitert, es wäre ja furchtbar, wenn wir dann zu dem Schluss kämen, ich bin nicht liebesfähig. Also die Frage lässt sich, glaube ich, gar nicht beantworten. Die erweist sich in der Praxis, ist man mit diesem oder mit jenem Menschen liebesfähig? Oder was bedeutet Liebe überhaupt für den Einzelnen? Ist es vor allem Ekstase? Ist es vor allem Harmonie? Ist es vor allem Sicherheit? Ist es Lebendigkeit? Ist es Erotik? Ist es Einverständnis, Kameradschaft, Anregung? Das sind ja alles gleichzeitige Facetten einer Verbindung, die immer wieder unterschiedlich gemischt werden.
Der erste Teil des Buches heißt Ein Bildungsroman. Der zweite Einbildungsroman, Einbildung. Denn Helena bleibt verliebt, ohne das reale Gegenüber. Er hat sie verlassen, sie haben sich getrennt. Und obwohl ihr alle sagen, gut, dass du rechtzeitig die Reißleine gezogen hast, dieser Mann hatte wirklich Probleme, denkt sie immer zu an ihn. Und man macht sich dann als Leserin auch schon wirklich große Sorgen um diese Figur, weil sie sich so quält mit ihrer Sehnsucht und mit ihren Fragen. Wie findet sie wieder heraus aus dieser Einbildung? Findet sie wieder heraus?
Ja, sie findet wieder heraus und ich würde sagen, so trivial, wie es klingt, es ist eben auch wahr, dass die schiere Dauer, die Zeit, das gelebte Leben eine Art Produktivmittel sind, wenn man bei Verstand bleibt. Also wir haben es ja hier mit einer Ausnahmesituation der Psyche zu tun, aber mit einer, die fast alle Menschen nachvollziehen können. Also auch wenn man sie nicht zur Gänze gegangen ist. Aber man weiß schon, wie sich das anfühlt, wenn man auf eine Nachricht wartet, die nicht kommt. Wenn man sich wünscht, dass es anders wäre. Wenn man das Gefühl hat, wenn ich jetzt dieses noch versuche oder jenes, und dann müsste es doch gehen, weil es war doch so schön. Das sind ja Gefühle, die man kennt. Nur ist die Frage, wie extrem bilden sie sich aus? Was wiederum, siehe Luxusproblem, auch damit zu tun hat, kann man dem überhaupt nachgehen? Gibt es die Zeit oder gibt es andere Menschen im Leben, die einen fordern, oder Aufgaben, die einen dazu bringen, das wegzudrücken? Aber wenn man dem nachgehen kann, dann würde ich sagen, gibt das darüber nachdenken, kann helfen, kann aber auch eine Manie eigener Art werden, also wie so eine Art Grübeln, das zu nichts mehr führt, weil man sich im Kreis dreht. Das heißt auch, das Nachdenken kann eine Art Symptom sein für einen nicht loslassen wollen. Und letzten Endes, glaube ich, sind die alten Hausmittel, die heißen, es soll Zeit vergehen, das Leben soll weitergehen, man sollte vielleicht auch den Ort und die Umstände mal vorübergehend verlassen, um im Grunde dem Nervensystem, jetzt rede ich im 21. Jahrhundert oder man könnte im 18. Jahrhundert sagen, der Seele, die Chance zu geben, aufzuatmen, was anderes zu erleben.
Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch, heißt der neue Roman von Elke Schmitte, erschienen bei CH Beck. Danke, Frau Schmitte, für das Gespräch.
Gern.